herzlich willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Hannes Eder. Hannes ist einer der spannendsten Persönlichkeiten aus der österreichischen Musikbranche. Er gilt als einer der Mitbegründer von Radio FM4 und war 13 Jahre lang Chef von Universal Österreich und Osteuropa. Seit 2 Jahren betreibt er nun das Label und die Managementfirma Fat Penguin gemeinsam mit seinem ehemaligen Kollegen Benjamin Brüst. Wir sprechen heute darüber, wie er sich vom 13-jährigen Punk zum Chef des größten Major-Labels entwickelt hat und dort ein riesiges Team angeführt hat. Wie er den Radiosender FM4 konzipiert hat und beim Surfen in Hawaii von seiner Gründung erfahren hat. Oder über seine Zeit als Starmania-Juror und wie er seine eigenen Kollegen bestechen musste, um Christina Stürmer in den deutschen Markt zu bringen. Außerdem sprechen wir darüber, wie er heute seine Liebe und Leidenschaft zur Musik wieder neu entdeckt hat und welche Erfahrungen und Glaubenssätze er Musikern weitergeben möchte. Hannes, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Servus, du. Hannes, du hast ja wirklich eine beeindruckende Karriere hingelegt. Am Anfang vom Podcast interessiert uns immer so besonders der Werdegang von erfolgreichen Persönlichkeiten aus der Branche. Wie ist denn das bei dir damals losgegangen? Ja, du hast ja wirklich auch mit eigener Band angefangen.
Also mal danke für die Blumen. Erfolg ist ja eine sehr relative Beschreibung eigentlich, ja. Also als Lebenserfolg kann man alles Mögliche bezeichnen. Mhm. Aber zurück zu deiner Frage, bevor es jetzt ausufert, gleich am Anfang. Ja, mit einer Punkband hat es angefangen natürlich. Ja.
Okay.
Dr. Steif hieß die, so wie der Lungenarzt auch in Wiener Neustadt, wo ich herkomme. Und wir waren damals so, glaube ich, 12, 13, als wir die Band gegründet haben. Und der ältere Cousin eines Bandmitglieds, der ein ziemlich arger Freak war, der war schon 17 und dann bald auch 18. Und der hat die Gigs alle aufgestellt. Und wir haben die schweinischsten Texte gehabt über Dinge, die wir selbst dann nicht einmal ansatzweise erlebt haben, natürlich. Der heutige Deutschrap ist ein Lerchalschaß dagegen. Und weil uns Stradivarberl so als Role Model gut gefallen hat, war unsere Intention immer, dass wir den Saal verwüstet zurücklassen. Also wir haben extrem viel. Ein Freund von mir, der Gitarrist in der Band, dessen Eltern hatten eine Modellbauwerkstatt. Wir haben uns die ärgsten Bühnendekos selber gebaut aus Styropor und so leichten Holzplatten. Das wurde ja alles zerstört auf der Bühne natürlich. Und so Riesenrollen mit Klopapier, die man mit Schlauch und Feuerlöschern angespritzt dann durch die Saal geschmissen haben. Also wir haben immer geschaut, dass wir Eindruck hinterlassen.
Mhm. Ich richtig provoziert dann in der Anfangszeit.
Das war uns sehr wichtig. Auflösen mussten wir uns übrigens, weil es gab, damals hat jede Schule einmal im Jahr so einen Schulball gehabt und im großen ÖGB-Zentrum in Wiener Neustadt wurden wir mal angehört als Mitternachtseinlage. Und natürlich hat das restliche Musikprogramm so eine Unterhaltungsband gespielt mit so einem Elektro-Schlagzeug, so ein ganz filigranes Ding. Und einer von uns ist während unseres Konzerts, nicht ganz nüchtern, muss man dazu sagen, da reingefallen und hat das Blatt gemacht. Daraufhin hat die Unterhaltungsband natürlich nicht mehr weiterspielen können und der Schulball, der erste und einzige, wurde, also weiß nicht, um eins oder so nach unserer Mitternachtseinlage quasi für beendet erklärt. Und damit haben wir es in den Wiener Neustädter Nachrichten dann auf die Titelseite geschafft. Und dann haben wir uns aufgelöst. Und eine seriösere Band gegründet halt.
Okay, und die seriösere Band dann, das waren dann die Bates?
Das waren zuerst die Bates Man, das war sehr düster, also Post-Punk, New Wave, Dark Wave mit deutschen Texten. Und aus den Bates Man sind dann mal die Bates geworden, ja. Und die Musik hat sich auch verändert dann über die Jahre.
Okay, und die haben es dann auch wirklich auch zu einer Szenenbekanntheit geschafft auch, oder?
Was damals halt der Szenenbekanntschaft war, das war die wichtigsten Kriterien dafür war, dass man sehr oft im alten Chelsea spielt, weil das der coolste Club war und im U4. Mhm. Und im Chelsea halten wir immer noch den Rekord als Band, die 5-mal, glaube ich, am öftesten gespielt hat dort. Der Ottmar hat mir das irgendwann einmal erzählt, der Besitzer. Und also noch öfter als die Toten Hosen, okay. Einmal mehr. Und und dass man im U4 so gut bekannt ist, dass man nur jeden zweiten Tequila zahlen muss, weil den Rest geht auf Einladung von den Kellnerinnen. Das waren die wesentlichen Kriterien von Erfolg. Und dass wir immer Leute gehabt haben, natürlich.
Ja. Welche Zeit war das ungefähr?
Also das muss so, die Beats, Man und Beats, das hat so irgendwann 84 oder so begonnen und ist gegangen dann, als wir langhaarig und The Beats waren, das ist dann in die 90er aufgegangen, so, schätze so Anfang der 90er, 93 oder so, ich weiß es nicht mehr auswendig.
Mhm. Wie kann man sich damals so die Musikindustrie oder so euer tägliches Schaffen vorstellen, irgendwie rundherum um die Band?
Naja, selbst organisiert wie ein kleines Unternehmen eigentlich, weil Infrastruktur gab es ja nicht. Wir hatten später dann sogar einen Manager. Aber sonst ist es darum gegangen, dass man Gigs aufstellt, ein bisschen Kohle einsackt, damit man sich das Studio leisten kann und die nächste Plattenproduktion, die man dann wieder verkauft mit vielen T-Shirts dazu und möglichst viele Gigs spielt und wieder Geld einsammelt. So war das. Und dann haben wir unsere Kreise halt immer weitergezogen. Begonnen hat das in Wiener Neustadt, dann Wien. Und ja, so die Rote Fabrik in Zürich haben wir ein paar Mal gespielt. Und auf der Ostseite Budapest war Home Territory für uns. Wobei man dazu sagen muss, das war ja noch eiserner Vorhangzeit. Ja?
Ah, okay.
Als wir zum ersten Mal nach Budapest kommen sind, über den Manager, eingefädelter Gig, kommen wir zu einer Halle und wir gehen da rein. Und die Bühne war größer als ich, also über 2 Meter hoch. Und ein Saal für mindestens 5.000, 6.000 Leute. Und wir waren der einzige Act. Da sagt er, die sind alle völlig wahnsinnig. Und es war dann nicht voll, aber so 3.000, 4.000 Leute waren dann doch auch dort. Ja. Aber einfach, weil jede Band, die aus dem Westen gekommen ist, irgendwie willkommen war. Mit allem, was man so sonst nur von Take That und so kennt, dass wenn du dann zusammenpackt hast und irgendwann um Mitternacht den Venue verlässt, stehen da einfach wirklich 20 Autogrammjägerinnen und so. Das waren dann lustige Nächte im Budapest.
Cool. Wie, du hast gesagt, ihr habt dann einen Manager gehabt. Wie seid ihr zu dem gekommen? Oder?
Ja, der war eigentlich aus einem Befreundes- und Bekanntenkreis und hat mit, ich weiß nicht mehr genau, aber eher so folkmäßige Bands gemanagt und irgendwie ist der aber auf uns reingekippt. Und der hat uns dann durchaus zu einigen, der war, also seine Familie war aus Ungarn, er war schon Österreicher. Und hat natürlich da Connections gehabt. Aber der hat unsere Jugoslawien-Tourneen und Gigs in Deutschland, Italien, also angrenzendes Ausland.
Okay.
Und das war super nice und ich weiß es nicht auswendig, aber wir haben ein paar Alben veröffentlicht, 4 oder 5 oder so, über die Jahre. Und aber das war so eine gläserne Decke, über die sind wir nicht gekommen. Wir haben aber ein oder zwei, es gab damals die Austro-Hit-Parade auf Ö3, altes Ö3. Da haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Mal sogar einen Single-Klein-Hit gehabt und kleines Airplay auf Ö3 mit einer Musik, die heute wahrscheinlich eher nicht mehr auf Ö3 laufen würde.
Was würdest du sagen, wenn du so auf die Zeit zurückblickst oder auf deine Karriere auch danach hast, du hast der Zeit mitgenommen, welche Learnings oder so?
Dass es das schönste Ding der Welt ist, wenn man mit seinen Freunden eine Band hat. Weil es echt mehr als Familienersatz ist. Ja. Man hat was, wofür man gemeinsam auch fightet und Dinge aussteht, natürlich auch streitet untereinander und ab und zu eskalieren da Situationen, wenn man natürlich nicht so zurückhaltende Persönlichkeiten waren. Aber auch Selbstorganisation, was man tun muss, damit man halt immer das nächste Level von anfangs erwähnt Erfolg erreicht oder halt als Band größer, wichtiger, erfolgreicher wird. Und ja, auch halt den Umgang miteinander, weil auch die Stärken, aber auch die Schwächen der anderen ertragen und kompensieren lernen. Und du, solange du mit einer Band spielst, gibt es viele kuriose Situationen. Der beste, also einer der zwei besten Musiker in unserer Band, der Dieter, der Gitarrist, der hat damals sehr viel getrunken, wir alle haben sehr viel getrunken, aber er noch unkontrollierter. Und da ist es auf Tour schon mal vorgekommen, dass am dritten oder vierten Tag, der am Nachmittag schon so angesoffen war, dass wir ihn bei einem Konzert einfach dem Tontechniker gesagt haben, wir probieren die erste Nummer, das machst du ihm einfach zu. Ja. Und der hat einfach 20 Minuten mitgespielt und gar nicht mitgekriegt, dass er gar nicht auf der PA ist. Ja. Also das dann realisiert hat, ist einfach an die Bar gegangen und weitergenommen. Und wir haben, ich habe damals wahrscheinlich den besten Gig meines Lebens gespielt und der zweite Gitarrist, weil wir einfach den mitkompensiert haben, aber ungeprobt. Ja. Und sonst ist es wie eine gute Fußballmannschaft halt, wenn du magst den anderen nicht anschauen und du merkst genau, dass heute ist der nicht gut drauf oder hat was verpasst oder so. Und das ist halt eine Dynamik. Auch wenn man nicht Top-Musiker ist, kann man als Mannschaft in dem Fall einfach extrem viel erreichen. Mhm. Und wir waren sicher damals die Weltmeister im Marketing. Mhm. Also jetzt kann man drüber lachen aus heutiger Sicht, aber niemand hat damals diese Pickerl gehabt. Okay. Und wir haben die Pickerl überall hinpickt, auf allen Szene-Lokal-Toiletten. Und wenn wir ein Konzert in Wien gespielt haben, ein größeres, war unsere Promotion, dass wir einfach mit 3 Akustikgitarren mit dem Auto eine Tour machen und schon musikspielend quasi die Lokale entern. Dort ein, zwei Nummern spielen, irgendwie Flyer verteilen, ins Auto, einen Trink natürlich schnell kippen ins Auto und zur nächsten Bar. Mhm. Also wir haben, unser Erfolg war immer viel größer, eigentlich muss man fairerweise sagen, als unsere musikalische Qualität.
Okay.
Also wir haben viel über Marketing gelernt.
Ja, was waren da marketingtechnisch dann so ein bisschen eure Vorbilder oder wo habt ihr die Inspirationen hergenommen?
Ich weiß das gar nicht. Also die ist unserer Kreativität entsprungen oder so. Das war ja nicht zur Erklärung, da gab es ja kein Internet, wo man nachschauen kann. Es gab ein paar Fanzines. Das war wirklich nur so die Zeit, wo Platten musste man zum Teil aus dem Ausland bestellen. Mhm. Bands konnte man nur über NME, Abo oder so irgendwie überhaupt kennenlernen. Mhm. Und wenn irgendeiner, ein Freund von mir war, dessen Eltern ein Reisebüro gehabt haben, der war 1 bis 2 Mal im Jahr in London. Mhm. Das war einer der Versorger. Die sind mit 2 leeren Koffern hin und mit einer Bestellliste wieder zurück. Also mit vollen Koffern für die Freunde. Okay. Und eine Platte wurde halt dann wahrscheinlich 40 Mal auf Kassette kopiert. Ne?
Eine steile Zeit, das kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen.
Nein, das war ziemlich Do-it-yourself-Zeit, ja. Aber vielleicht war das Learning damals halt dadurch schneller. Mhm. Und man kann, fairerweise muss man sagen, die Konkurrenz auch viel weniger. Ne?
Ja. Was war dann dein nächster Schritt in deiner Karriere oder warum hat die Band dann, hat sich das dann aufgelöst?
Nee, wir waren alle überzeugt, dass wir Rockstars werden. Und nachdem wir ein gewisses Level von, nennen wir es jetzt, Erfolg oder Akzeptanz oder Anerkennung erreicht haben, haben wir gemerkt, dass von dort jetzt nicht so flott weitergeht wie die letzten 2-3 Jahre. Und irgendwann ist wohl die Erkenntnis gekommen, das muss so Anfang 20 gewesen sein, das geht sich etwa doch nicht aus mit dem Rockstar. Und ich habe aber mit 16 schon damals für die NÖN, die Niederösterreichischen Nachrichten, neben dem Gymnasium gearbeitet als Journalist und wollte eigentlich Journalist werden. Mhm. Freier Mitarbeiter bei Ö3 damals und habe Bandinterviews gemacht halt. Mhm. Mein erstes war New Model Army, kann ich mich erinnern. Und das war leicht vereinbar mit Musiker-Dasein, ja.
Ja.
Und die anderen waren Studenten und so. Und irgendwie, ja, ist der Job halt beim Orf für mich persönlich dann immer sehr rasant. Da war ich offensichtlich nicht komplett untalentiert und war innerhalb von 1,5, 2 Jahren oder so nach meinem ersten Interview für den damaligen Treffpunkte 3 Redakteur von der gleichen Sendung. Und dann ist das halt so weitergegangen. Ja. Okay. Und das hat mir total getaugt und Radio war für mich auch ein altes Medium aus heutiger Sicht. Damals habe ich es als das Spannendste empfunden. Ja. Mhm. Kannst alles selber machen, bist irrsinnig schnell und unmittelbar. Mhm. Und vor allem damals gab es ja keine Musikredaktion oder so. Du hast da für deine Sendungen die Musik selber ausgesucht und alles. Mhm. Also spannend eigentlich.
Ja. Wie bist du da reingekommen zu Ö3?
Ich habe 3 Bewerbungsbriefe an den damaligen Ö3-Chef geschrieben, die er beim 3. hat er, glaube ich, dann irgendwann aufgegeben. Und dann hat er mir einen kurzen Gesprächstermin bei ihm gewährt. Da dürfte ich ihn nicht völlig enttäuscht haben. Und er hat gesagt, okay, er macht was aus mit verantwortlichen Sendungsredakteuren. Mhm. Und wenn die finden, dass ich eine Chance verdiene, dann werden die das entscheiden. Und das waren damals der Walter Gröbchen und die Monika Eigensberger, die mir nachher erzählt haben, sie wurden gezwungen zu diesem Termin von ihrem Chef und haben sie gedacht, das ist sicher irgend so ein geschlecktes Arschgesicht, das da über Protektion reingeschoben wird. Und dann ist ein Typ mit langen schwarzen Haaren und Lederjacke gekommen und der hat ihrem Bild überhaupt nicht entsprochen. Und dann haben wir die quasi die erste Chance gegeben. Ja. Okay. Und ich habe eingenetzt. Ja.
Cool. Und wie, was würdest du sagen, was hast du dann damals besonders gut gemacht, dass du dich dann so rauf gearbeitet hast?
Ja, zum einen ist es natürlich mit Menschen umgehen können. Das waren ja, also der Treffpunkt der drei damals, da war ja Individualistenrunde. Angelika Lang, Monika Eigensberger auf der einen Seite als Moderatorinnen, aber auch ein Dominik Heinzel, ein Udo Huber, ja? Also das ist, und Harald Hutt oder der British New Metal Typ. Ja? Und also auch die Reporter und Journalistinnen, die waren jetzt auch nicht gerade irgendwie angepasste Menschen. Das, also, und aus dem ein Team zu formen und einen gemeinsamen Erfolg zusammenzubringen, und da hat sicher das Learning von den Bandjahren irgendwie schon sehr viel geholfen. Ja? Wie man Crazy Heads in weiterer Folge, also alles von Stermann, Christian und so weiter, hat mein Hermes meinen Weg gekreuzt hat. Ja? Sogar auch Gratki, also den habe ich geerbt als Auszubildenden, ja? Ja. Mit 17 damals. Ja? Der Umgang mit Menschen und wahrscheinlich eine gewisse Fähigkeit, ab und an so etwas Ähnliches wie eine kleine Vision zu haben, das als Ziel vorzugeben. Und nie selber kannst du eh nie Dinge verwirklichen, du brauchst eh immer Menschen dazu. Und dann habe ich halt einfach immer wieder gute Ideen gehabt und im Team haben wir gemeinsam gute Ideen gehabt. Und dann, das sind so Dinge wie Beachmania und Mountainmania und so, die Seite, glaube ich, ja gar nicht mehr gibt. Es war eine Off-Air-Veranstaltung, die wir organisiert haben, der Treffpunkt der drei, mit der Radiosendung live übertragen, aber das sind halt so Acts wie Fanta 4 live aufgetreten auf 2000 Meter Höhe. Ja. Völlig crazy eigentlich alles, aber wir haben sogar richtig, also wir für den ORF richtig gut Geld verdient, weil das haben die Tourismusverbände und die diversen Werbepartner super genutzt, die Plattform. Da waren ein paar tausend Leute immer am Berg, ne? In der Kälte. Ah, völlig crazy eigentlich, ja.
Okay. Und aus dieser ganzen Community dann beim Treffpunkt Ö3 ist ja dann irgendwann dann FM4 draus entstanden. Wie ist das ungefähr abgelaufen? Wie kann man sich das verstehen?
Ein eineinhalbjähriger Prozess, wo man uns, ich nehme an, es war der Freitag, im großen Sitzungssaal im Funkhaus. Das muss ich vorstellen, das ist so ein riesiger Holz getäfelt vom Boden bis zur Decke und so. Und da hat sie je nach Lust und Laune eine 10er- bis 40er-Schaft versammelt und stundenlang diskutiert. Und aus dieser großen, teilinteressiert bis härter interessierten Runde hat sie dann einen Kern von ein paar weniger Menschen, wo einer davon ich war, aber auch der Mischa Zickler, Blumenau, Angelika Lang, Werner Geier damals noch. Und wir haben auf der grünen Wiese, niemand wollte das von uns, hat keiner verlangt. Und wir haben uns halt den Sender FM4 ausgedacht und wie der ausschauen muss. Und dann haben wir das Konzept abgegeben. Und der damalige Generalintendant Weiß hat sich dafür bedankt und hat sie in die unterste Schublade gelegt und das war's. Aber wir waren super ambitious. Und dann war ich, der Vorteil freier Mitarbeiter heißt, man kann viel vorarbeiten, Sendungen voraufnehmen etc. und dann länger auf Urlaub fahren oder herumreisen. Das habe ich auch sehr exzessiv gemacht. Also wir haben 2-3 Monate um die Welt gondeln und so. Und ich bin völlig durch Zufall auf Maui beim Surfen. Da bin ich aber nur zufällig hingekommen, weil ich auf einer Party in L.A. über eine Freundin eine Krankenschwester kennengelernt hat und die hat irgendwie eine Gespuse mit einem Arzt gehabt und der hat ein Haus auf Maui gehabt und war auf der Party. Und an dem Abend wurde der Deal beschlossen für $100, die ich seinem quasi Hausaufpasser, Nachbarn zahle, kann man das Haus benutzen. Und war mit meiner damaligen Freundin, also an einem Haus, wo niemand wusste, dass ich dort bin. Und nach 2 Wochen oder so, ein Wahnsinn übrigens, Glasfront, direkt am Wasser, keine Nachbarn, unglaublich, ja, Surfen, fein. Und eines Morgens läutet das Telefon und dann ist Angelika Lang und ich sage, Alter, wie findest du mich da? Und sie hat vergessen, wir sind Journalisten, ja. Du musst heimkommen, ich war heute beim Herrn Weiß eingeladen, wir machen FM4 und zwar schon in 6 Wochen, ja. Ja, genau. Aber so war es dann.
Okay.
Und warum diese Entscheidung passiert ist, war eine politische. Diverse Parteien wollten dem ORF eine Frequenz wegnehmen, Blue Danube Radio. Urzeiten gegründet mit der UNO-City in Wien, dass man quasi einen Diplomatensender hat. Und um den zu defenden, hat er praktisch einen Kultursender der General. Also okay, dann machen wir heute untertags Blue Danube und ab 7 am Abend dann dürfen die wahnsinnigen hier jungen Menschen ihren Kultursender FM4 machen.
Okay.
Und da bin ich dann von Ö3 rüber geswitcht zu FM4 und das hat nicht lange gedauert, 1,5 Jahre, höchstens 2, dass wir auch in der Nacht viel höhere Reichweite hatten als Blue Danube untertags. Und es war eine Frage der Zeit, dass wir die einfach friendly übernehmen. Ja.
Was habt ihr damals, glaubst du, richtig gemacht mit dem Radiosender, mit dem Programm vom Radiosender?
Naja, es war, also man könnte es jetzt total glorifizieren, aber eigentlich war ein Bedürfnis von einem bestimmten Klientel, das war ja nie ein Massensender und jetzt auch keiner. Argumente auf unserer Seite waren, dass damals so messbare Kriterien wie wer verkauft wie viele Platten oder CDs da schon und hat welche Hitparadenplätze. Und wenn du natürlich von Blurbys Prodigy irgendwie nicht nur in UK, sondern auch in Österreich die Charts dominiert hast, also das ist nirgendwo repräsentiert.
Okay.
Es gibt da zweifellos einen Demand, weil Leute geben dafür Geld aus, also warum nicht auch? Und die Zweisprachigkeit ist übrigens auch aus der Geschichte von Blue Danube Radio. Dass wir das Ganze übernehmen, ist nur gegangen mit der Auflage, dass wir 3 Sprachen anbieten. Darum gibt es ja französische Nachrichten zweimal am Tag dort. Und dass die Überzahl der Sendeminuten in ausländischer Sprache, in dem Fall Englisch, moderiert wird. Darum gibt es in der Nacht auch wieder englische Moderation.
Verstehe. Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, damals hat kein anderer Radiosender Charts gespielt, oder wie? Oder Sachen aus
Charts? Nein, es gab die Ö3-Charts und da haben die dauernd Sachen drinnen gehabt, die sie eigentlich selber im Programm nicht spielen. Jetzt war das quasi leicht argumentierbar. Schau mal, das ist der Wunsch des Publikums, aber Ö3 kann den nicht befriedigen, weil das ist ja halt ein ganz breiter Mainstream-Sender. Ja? Und denen kannst du nicht den Firestarter im Ö3-Wecker um die Ohren hauen, den Osttiroler Feuerwehrhauptmann, der vielleicht auch Ö3 hört. Ne?
Ja.
Nichts gegen die Osttiroler, wenn sie jetzt da Steirer sagen würden.
Okay. Und was war dann damals so deine Aufgabe oder so dein Daily Business dann in der FM4-Zeit?
Ja, angefangen habe ich als House of Pain Moderator, das war also die darke, böse Schwermetall-Sendung mit dem Christian Fuchs abwechseln und dann haben wir es gemeinsam moderiert nach einiger Zeit. Und ich war eigentlich als Sendungsverantwortlicher dort. Offizieller Titel war, glaube ich, Leiter Programmgestaltung oder so ist das, glaube ich, in der ORF-Diktion.
Okay.
Und sicher die größte Aufgabe dabei war die Integration der Blue Danube-Mitarbeiter. Das habe ich mehrheitlich auch gemanagt.
Okay, alles klar. Und der nächste Schritt dann von dir war ja dann wirklich dann zu Universal. Wie kann man sich oder gab es dazwischen
was? Nein, davor war ich irgendwann einmal als FM4 gelaufen. Mir ist immer so nach 4 Jahren Fahrt worden. Spätestens, also muss man was Neues machen oder was Zusätzliches. Und da ist mir dann, weil ich schon lang genug dabei war, irgendwie am Geist gegangen, dass man als freier Mitarbeiter immer die Nacht und am Wochenende und an Feiertagen arbeiten darf, wo es keine Zuschläge gibt und man insgesamt viel weniger verdient und nicht angestellt ist und die Angestellten überproportional mehr kriegen. Und das habe ich beobachtet, dass sich das quer durch den ganzen ORF so durchzieht. Und dann habe ich bei den Betriebsratswahlen, die natürlich parteipolitisch dominiert waren, die Liste freier Mitarbeiter gegründet. Und auch im Funkhaus, was ein relativ großer Bereich ist, muss man so sagen, das ist so wie das Wahlmännersystem in Amerika. Du repräsentierst dann, wenn du aus dem Landesstudio Burgenland kommst, vielleicht 28 Mitarbeiter und aus dem Hörfunk 1500. Ja. Also meine Stimme bei den Zentralbetriebsratswahlen war mehrere Bundesländer, wenn man so möchte. Die waren aber auch, habe ich mir in den Zug gesetzt und bin mal von Vorarlberg nach Burgenland alle Landesstudios abgefahren und habe Mitstreiter gesucht und dann haben wir eine Bundesliste gemacht und haben in der Zentralbetriebswahl leider die Grünen gegilt, komplett. Und waren mit 2 Sitzen von 11 im ZB und ich habe als Listenanführer einen Sitz im damals Kuratorium jetzt Stiftungsrat gehabt. Und auf einmal bist du in der, also zwischen Westenthaler, Chapp und Kohl, ja,
okay,
gesessen. So, und habe das Programm unserer Liste über 1000 Angestellte in 4 Jahren, das wurde ja mittlerweile, ich habe es nicht mehr als Nutznießer erfahren, weil ich war dann schon weg, aber das ist dann tatsächlich umgesetzt worden. Und weg wollte eigentlich, indem ich eine Werbeagentur gegründet habe, die Schön und Gut. Und die war leider total schnell erfolgreich. Die war so aus dem Wohnzimmer raus mit meiner damaligen Freundin. Weil wir irrsinnig schnell Amgen, so eine riesen Biotech-Bude, Nike und Levi's als Kunden gehabt haben.
Okay.
Aber ja, GmbH draus machen müssen und Partner reinholen und so. Lauter Buddies. Und wollte eigentlich vom ORF weg in die Werbeagentur. Und genau in der Zeit ist aber der Headhunter aus der Schweiz gekommen und wollte mir unbedingt einen Job.
Okay.
Oder für einen Job casten, so heißt das eigentlich. Ja. Das war dann Universal.
Was habt ihr in der Werbeagentur dann gemacht, genau? Oder wie
ich habe meine Anteile, meine Buddies weiter verkauft quasi. Und gesagt, wenn ich die Major-Industrie völlig scheiße finde, komme ich nach 3 Monaten wieder und möchte meine Anteile wieder haben.
Okay.
Und war aber nicht so.
Ja. Und der Headhunter, was glaubst du, hat der dann in dir gesehen oder warum haben die dich dann ausgewählt?
Ja, das läuft ja in 2 oder 3 Runden. Mhm. Das heißt, du hast 2 Interviewrunden quasi mit meistens doppelt besetzt. Und in der 3. Runde war dann schon der damalige Europe-Präsident von Universal dabei auch. Mhm. Und dann war es das, ja.
Okay. Und das
war. Ich kenne aber meine Mitbewerber nicht und jetzt kann ich ja nicht sagen, was für mich gesprochen hat oder gegen die anderen. Das hat sich halt so ergeben. Mhm. Und damals war ich, also nicht, 35 oder so.
Mhm. Und da warst du ja, glaube ich, dann einer der Jüngsten überhaupt im Europa-Team.
Ich glaube schon, ja. Mein Kollege, der Ivo aus der Schweiz, aber ich glaube, der ist ein Jahr älter als ich. Oder vielleicht ist er ein Jahr jünger. Also wir zwei waren auf jeden Fall die Jüngsten.
Cool. Und der Bewerbungsprozess, das war dann einfach ein Gespräch einfach mit denen? Oder was?
Naja, Gespräch. Also natürlich ist es ein Gespräch, aber die haben ja Agenda, die Herren. Also in dem Fall waren es lauter Männer, die mit mir gesprochen haben und die klopfen die natürlich ab. Da geht es aber um alles, um wie schnell reagierst du, wie reagierst du inhaltlich, körpersprachlich und so weiter. Also das war mir schon bewusst, dass das auf höherem Niveau ist. Was mich nicht geschockt hat, weil da war ja schon mehrere Jahre im Stiftungsrat mit lauter Megakapazundern unterwegs. Also Pokerface habe ich da schon können.
Okay, also das hast du schon ein bisschen gelernt dann im ORF-Stiftungsrat.
Voll.
Okay. Und was waren damals dann so die Anfänge bei Universal? Was waren da so irgendwie die Herausforderungen, die was du da als Erster dann irgendwie für dich dargestanden sind?
Bei der Universal? Na, da bin ich mit dem kompletten Indie-Selbstbewusstsein, also selber Musiker, dann Musikjournalist vom Indie-Radio kommend, und habe festgestellt, das ist aber doch eine ganz andere Welt. Ja. Eine meiner ersten Fragen dort war, warum muss man eigentlich den ganzen Dreck in Zellophan einschweißen? Ja, und somit, das war ja damals noch richtig Plastik, nicht dieses selbstzerfallende Bio-Zellophan von heute. Und ob wir uns das nicht einfach gleich sparen könnten. Ne? Da wurde ich aufgeklärt, also das wäre ein extra Prozess in der Fertigungsstraße, etwas weglassen, verursacht mehr Kosten als Standard zu machen. Also, okay. Und außerdem nimmt es der Handel nicht, wenn es nicht zellophaniert ist. Okay. Aber ich bin ja dort, da gibt es ein ordentliches Team von Pros, wenn du so eine Firma übernehmen darfst als Geschäftsführer. Und dann kann man natürlich glauben, dass man selber der Klügste auf der ganzen Welt ist und alles besser kann. Oder, das habe ich bevorzugt, dem Management-Team, also jeder Abteilung hat einen Director oder Direktorin, zu erklären, dass ich sie für die Experten in ihrem Department halte. Ja.
Okay.
Und dass ich glaube, dass sie ihren Job können, ja, und nur die Ideen drüber, ja, und dass ich mir als Geschäftsführer halt eher über die nächsten 5 Jahre Gedanken machen und Projekte, die quasi nicht tagesaktuell sind, nachkontrollieren und überprüfen muss, ob die eh gescheit hackeln, ja. Aber ich meine, da ging es ja um viele, viele Millionen Euro damals, hat die Musikindustrie noch ein bisschen mehr Geld gemacht, ja. Ich glaube, es ist lang genug her, jetzt darf man sagen, also das waren ja weit über 40 Millionen, die in der Universal Österreich allein gemacht worden sind. Und da kannst du gar nicht alles ins Detail verfolgen.
Ja.
Aber natürlich gibt es monatliche Forecast-Meetings und Korrekturen. Und was ich erklärt habe, ist, das ist ein Business, das ist aufgebaut global jetzt. Ja? Auf einem virtuell entworfenen Plan. Jedes Jahr macht jedes Territory einen Budgetplan fürs nächste Jahr unter gewissen Annahmen.
Okay.
Die sind aber aus dem Marmeladeglas oder im Sternschauen oder sonst irgendwie entstanden. und du hast ein paar von International ein paar Anhaltspunkte, wie es kommt der Rihanna und der U2-Album und der Eminem-Album.
Okay.
Ja, die kommen dann aber oft nicht, ja. Mhm. Und auf einmal fehlen die ja in Österreich, glaube ich, wenn so ein Act nicht sein Album beschließt, doch erst nächstes Jahr rauszubringen, fehlen auf einmal 100.000 verkaufte CDs nur von einem Act, ja.
Mhm.
Heute braucht man sich nicht mehr so fürchten, weil keiner verkauft so viel, außer Helene Fischer, glaube ich.
Okay.
Aber, und was ich immer gut können habe, ist, quasi als Kind viel DKD gespielt, mir haben die Summen nicht geschreckt. Also Poker um Millionen, das hat mich null verunsichert. Ja. Und wenn man das nicht kann, irgendwie, dann ist man falsch in dem Job. Ja. Mhm. Ich meine damit nicht völlig rücksichtslos und ohne jede Verantwortung zu agieren, aber sich auch was zu trauen. Ja.
Mhm.
Das muss man immer übrigens, das habe ich ja immer.
Mhm. Du hast zuerst gesagt, das Hauptding war, dass man quasi die Experten innerhalb der Firma vertraut und denen quasi ihre Sachen machen lässt und nach außen aber quasi wirkt als der Head und den Oberbossen dann quasi das repräsentativ gut rüberbringt.
Ja, also ich muss es schon präzisieren, nicht einfach der Frühstücksdirektor, sondern das Daily Business von der Sales-Direktorin, liebe Sales-Direktorin, das glaube ich dir, dass du das voll rockst, ja. Die Idee drüber, die besprechen wir am besten und machen uns auch aus in Klausuren oder einfach in regelmäßigen Meetings in der Managementrunde, auch Zielvorgaben für deinen Bereich. Aber ich sage dir nicht, wie du diese Zielvorgabe in deinem Bereich erreichst. Ja?
Mhm.
Das musst du schon selber kennen. Und wenn du mir in unserem Management-Meeting sagst, das ist völlig illusorisch, das kriegen wir überhaupt nicht hin, dann muss ich das auch akzeptieren und sagen, okay, dann müssen wir das irgendwie anders schaffen, zu dem Ziel zu kommen. Ja?
Mhm. Okay.
So meine ich das. Also schon aktiv, aber jetzt nicht so den Menschen am Sack gehen. Weil wenn du keinen Verantwortungsbereich hast und irgendwann hast du da dauernd reinpfuscht, dann ist das eh zutiefst deprimierend und da kann ich nicht davon ausgehen, dass die voll motiviert das Beste rausholen, ja.
Mhm.
Weil ich ihnen am Sack gehe. Also das wäre total kontraproduktiv. Und stressig und völlig aussichtslos. Du kannst nicht als eine Person Micromanagement in 5 Departments, wo es einen eigenen Director gibt und glauben, du machst es dann besser.
Mhm.
Es gibt aber solche Menschen.
Ja, okay, also wichtig, Ziele und Strategien irgendwie vorgeben und die...
Ja, und du als ein Visionär, also ich denke, gesagt, okay, wir schauen uns das jetzt an, angefangen hat das mit Slowenien, weil die EU-Mitglied wurden, sagt, okay, wir annektieren Slowenien. Annektieren, das klingt jetzt total arg. Also, wir betreuen Slowenien mit aus Österreich, ja, statt einem Licensee-Business, der uns eh nur betrügt. Ja.
Ja.
Okay. Und das habe ich dann, wollte ich 2 Jahre lang, ist mir 2 Jahre lang verweigert worden. Und irgendwann hat es gesagt, ja, okay, Budget-Meeting, das ist immer so vom Global Board.
Mhm.
Und die umsatzstärkeren Länder haben einen 2-Stunden-Slot. Das heißt, du gehst dann dorthin mit deinem Finanzdirektor, zu zweit hast du eine 70-seitige PowerPoint-Präsentation.
Mhm.
Vorher hast du schon einen viel längeren Plan abgegeben in Schrift, den die gelesen haben und sie Fragen markiert haben. Und dann sitzt du wie bei der Matura quasi vor einem kompletten Global Board. Du beginnst mit der Präsentation, dann kommst du circa bis auf Seite 5 und dann fangen die ersten Zwischenfragen an, aber auch von Seite 42 oder so.
Mhm.
Puff, das heißt, das solltest du alles da im Kopf haben, weil zum Platteln hast du zu wenig Zeit. Ja. Und 3 Wochen vor so einem jährlichen Budget-Meeting hat mir der Europe-Präsident angerufen und gesagt, Hannes, du wolltest doch immer Slowenien. Und ich, ja. Ich sage, gut, aber du musst Kroatien und Serbien mitnehmen. Mach einen Plan. Und ich, was, hey, das ist in 3 Wochen. Ja, wurscht, du machst das schon. Ja. Und das war dann die Präsentation und ich habe die 3 Länder wirklich, mit Regioplan und so weiter, so Market Research, was halt in 3 Wochen ausgegangen ist, präsentiert und dann ist der Franzose damals, Pascal Negre, der die Nummer 2 oder 3 in der Company, aufgestanden und zu seiner Europakarte gegangen und hat gesagt, okay, let's see, wie geht alles? Slowenia, Croatia, Serbia, Bosnia, Mazedonia und Kosovo, no, Kosovo is a real shithouse. Ah. Also und ich habe dann alles geerbt bis Griechenland, also geerbt, zugesprochen bekommen. Ja.
Okay.
Und dann bin ich dorthin geflogen und habe den ganzen Licensees, die jeder, je nach Country-Größe, zwischen 300.000 Euro und 1 Million Euro, die Universal betrogen haben, erklärt, dass das jetzt vorbei ist.
Okay.
Weil das jetzt wir selber machen. Und das war nicht nur schöne Szenen dabei.
Okay.
Vor allem in Serbien. Dangerous area, sage ich nur. Und deine Mitstreiter, diese Managementrunde davon zu überzeugen, dass sie jetzt da extra Hacken antun, wofür sie keinen Cent mehr kriegen, ja. Aber es ist gut für uns, Standortsicherung etc. Mhm. Das sehe ich eher als, das sind Dine, die der Geschäftsführer von antreiben muss. Ja. Mhm.
Sind die Territorien heute noch immer irgendwie dabei, oder?
Ja. Ist das mittlerweile? Hm. Cool. Ja, wir haben dort Local Teams aufgebaut, also in drei Ländern, Slowenien, Kroatien und Serbien, das Local Offices. In Serbien haben wir uns den Spaß erlaubt, ich habe mir den Spaß erlaubt. Das ist ja so wie Polen und Russland bekannt, dass es etwas homophob ist. Nur Schwule angestellt dort. Die aber super sind, ja?
Okay.
Super Mitarbeiter. Also nicht nur, weil, aber mir ist irgendwann aufgefallen, okay, die interessantesten Leute sind alle gay da jetzt. Okay, die nehmen wir jetzt. Ja? Das ist cool. Dann natürlich, ach, das kannst du nicht machen in Serbien und so weiter. Und sagt, na, oh ja, ich glaube, wenn nicht Universal diesen Schritt macht, wer sollte das dann machen? Ja?
Okay. Und hast du jetzt im Nachhinein dann irgendwas zurückbekommen von denen oder erweist sich das gut dann?
Na, ich glaube, das läuft ganz gut dort. Wir waren ja natürlich als Einzige, ich glaube, es ist noch immer keine andere Major Company dort. Mhm. Da gab es ja nichts, gab es keinen Digitalmusikmarkt. Ja? Mhm. Also wie lange es gedauert hat, Spotify ist, glaube ich, immer noch in den meisten Ländern nicht vorhanden dort. Aber überhaupt Apple dorthin zu bringen und so. Da haben wir, also das war viel eigentlich Strukturaufbauarbeit für diese Märkte. Ja.
Okay. Ein Part, wo du ja dann quasi wirklich so in der Öffentlichkeit auch recht aufgetreten bist, war ja dann so die Castingshow zu Starmania auch.
Ja. Ja.
Wie bist du da zu dem gekommen? Das war irgendwie auch vorgegeben, so habe ich immer gelesen.
Das war im ersten Jahr war das vorgegeben, weil eigentlich hätte das ja der Bogdan Rostitsch machen sollen, aber der wollte ja dann schon weg zur Deutschen Grammophon und mit dem UEFA aber schon gedealt eigentlich, wenn jetzt dann völlig unpassender oder unfähig, hätte ich jetzt fast gesagt, aber dafür nicht so einsatzfähige Besetzung von der Geschäftsführung der Universal Österreich erfolgt war, hätte man den Deal vielleicht noch ändern können, aber die haben mich ja gekannt, weil ich war ja 15 Jahre fast selber im ORF. Ja. Also musste ich das quasi mit übernehmen. Ja. Und die zweite Saison, das war dann schon ein bisschen längere Diskussion, weil ich eigentlich nicht so richtig Bock gehabt habe. Und ich muss sagen, ich war relativ froh darüber, dass wenn du so aus der Indie-Ecke kommst und dann fast das krassest mögliche Gegenteil. Okay, Musikantenstadl wäre noch krasser gewesen, aber es ist, sagen wir, weit weg, ja, vom House of Pain und FM4. Ich habe überraschend wenig bis gar keine mediale Schelte gekriegt.
Okay.
Das hat, weil damals halt noch die meisten Schreiber und Schreiberinnen, glaube ich, persönliche Buddies von mir waren halt. Das, heute wäre das vielleicht anders.
Okay. Ja, du hast ja damals so auch, was ich mich erinnern kann, ja auch schon so ein bisschen den Dieter Bohlen irgendwie ein bisschen gemacht, dann also schon sehr streng
in die Leine.
Ja, natürlich. Ja. War das dann auch irgendwie so eine Vorgabe oder gab es da irgendein Skript oder was man sich dran halten musste?
Nein, es gab tatsächlich ein Skript, aber das war so wie der ORF, das konzipiert natürlich ein total netter Typ, der mir so konstruktive Sachen sagt und alles super findet, ja. Jede Performance. Und das hat sich mir aber jetzt irgendwie nicht so vorher sagen getraut. Das war dann die erste Sendung mit Generalprobe am Nachmittag. Und ich habe das komplette Sendungsskript bekommen und bei mir waren so weiße Felder. Also das ist, ich sage, was ich mir denke. Ja. Und habe das bei der Generalprobe gemacht. Und dann ist in meiner Garderobe gelegen das korrigierte Skript für den Abend. Da haben sie auch bei den anderen Moderationen und so weiter noch Dinge geändert, nach dem Testlauf der Probe. Und auf einmal sind da Dinge gestanden in meinen weißen Flecken. Und ich habe die total ignoriert natürlich. Es gab durchaus Diskussionen hinter den Kulissen, ob das jetzt geht oder nicht. Und okay. Ich höre schon so auf, ich weiß nicht, wie die Arabella aussteigt. Und dann weiß ich schon, dass ich so...
Was du sagen musst.
Okay. Und, ja, und dann habe ich mir halt erlaubt, das ein bisschen anders anzulegen, als das ursprünglich angedacht war.
Okay.
Und ich glaube, das wäre anders gar nicht gegangen für mich selber. Ja. Mhm. Und so, wenn man halt dann, sicher nicht immer, aber mehrheitlich irgendwie tatsächlich ehrlich sagt, was man sich denkt. Mhm. Natürlich ein bisschen aufbereitet, dass es einen Unterhaltungswert hat. Aber dann hätte ich das, glaube ich, nicht überlebt selber. Ja. Da hätte ich mich zu sehr schämen müssen.
Hat die Universal dann eigentlich mit dem Castingshow-Format einen Deal gehabt, dass die Künstler dann quasi bei ihnen unterschreiben? So?
Das war ja der Grund dafür. Ja. Man sagt, okay, man hat Vereinbarungen über Veröffentlichungen, da gab es Compilations und alles Mögliche. Wenn du so ein Format brauchst, brauchst du irgendeinen Labelpartner, der das dann auch rausbringt, sonst ist ja das witzlos. Ne? Und da war eben quasi für den ORF gratis eingekauft, nur der Judge, der quasi vom Label gleich direkt kommt. Okay. Zwei Vorteile, erstens kostet nichts, zweitens Expert, den man jetzt nicht in Frage stellt, publikumsseitiger.
Ja. Okay, und der größte Erfolg von der Sendung war ja dann wirklich auch Christina Stürmer, erste oder zweite Staffel.
Irgendwas. Erste Staffel, da war die Christina drinnen und der Bock dann in der Jury, aber als es darum ging, das Album zu produzieren, war dann eigentlich ich schon am Start. Und das war ein sensationeller Erfolg, muss man sagen. Das war eine Österreicherin, die über 100.000 Units pro Album verkauft hat. Ja? Ja. In Österreich, das war noch bevor das in Deutschland losgegangen ist. Mhm. Und Deutschland habe ich immer zwei Jahre die Zähne ausgebissen. Die wollten das überhaupt nicht, weil damals das Standing der österreichischen Musik außerhalb von Österreich natürlich unter jeder Sau war. Ja? Mhm. Also da hat man nicht einmal gelacht hat man über Österreich in der deutschen Musikbranche. Ja? Ja.
Was würdest du sagen, war von ihr so die Erfolgsfaktoren irgendwie, weil es hat ja irgendwie nachher, dann kann ich mir zu erinnern, eigentlich keiner mehr irgendwie geschafft, so jetzt zumindest aus dem Castingshow-Umfeld und so.
Naja, außer, dass sie singen konnte, oder kann wahrscheinlich, ich habe jetzt schon länger nichts gehört von ihr, hat es ein super Team von Songwritern gegeben, es war deutschsprachig. Es hat irgendwie so einen leichten Indie-Touch gehabt, aber war trotzdem Mainstream-kompatibel, in höchstem Maß, vor allem von der Produktionsseite her. Und es gab so jetzt auch nicht wirklich in Germany erfolgreicher. Ich kann mich erinnern, wie gesagt, habe 2 Jahre lang habe ich mir die Zähne ausgebissen, dass das in Universal Deutschland überhaupt übernimmt und ernsthaft arbeitet. Ja. Okay. Und dann hast du aber einen Act aus Österreich, der jetzt gerade bei seinem zweiten Album wieder über 100.000 Units verkauft hat im Mickey Mouse Österreich. Ja. Ja. Und so, was verkauft denn ihr von euch, eine Artists eigentlich? Ja. Und da gab es die erste Reaktion war, eigentlich sind das super Copyrights, ob ich es hergeben kann. Ich weiß nicht mehr, ob das für die Yvonne Carterfield oder für irgendeinen von den deutschen Signings war. Das hätte aber, also das habe ich nicht einmal beantwortet, nur mit Blicken, ja.
Okay.
Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, dann spielen wir wieder Risiko. Ich erpresse jetzt einfach den damaligen Universal President, schreibe mir E-Mail und sage, das sind die Fakten, die Schweine machen das nicht, wenn ich nicht in 3 Monaten ein Go habe, gehe zur Sony Deutschland. Und dann ist es doch gegangen. Okay. Mit Bestechung. Also ich habe die deutsche Company tatsächlich mit Geld bestochen, wir haben die Produktion noch einmal gemacht. Also es war ziemliches Risk Money, aber ist voll aufgegangen.
Okay. Und wie kann man sich so die Schritte dann irgendwie vorstellen, die was da im Hintergrund ablaufen zu so einem Release, damals jetzt eben in so einer Größe, wenn du sagst, dass irgendwie 100.000 Units allein in Österreich verkauft wurden?
Naja, auch da war die Zeit war aber nur eine andere. Ja? Ja. Das heißt, da ist wirklich der physische Markt war noch da. Also schon am Weg nach unten, aber jetzt noch ziemlich fett da. Und man hat über die klassischen Sales Channels digital, also 2004 ist der iPod vorgestellt worden und iTunes von Steve Jobs in London damals. Und da war aber noch nicht direkt was in Österreich zu spüren deswegen. Ja. Also hat man über die großen Vertriebsschienen, die es damals gab, Mediamarkt, Libro, da hast du einfach halt das Schaufenster vorgestellt oder die Regale. Und da hat man Shipment-Targets gehabt von 30.000 Units oder so, die man mal gleich rausstellt. Ja. Die aber dann gefälligst da wirklich gekauft werden. Okay. Ja. Das ist von der Dimension her unvorstellbar. Mhm. Also richtig so fette Maschine kommt, ja. Ja. Der Tanker. Und wenn man so ein Artist oder so eine Band oder nennen wir es Produkt hat, da ist wahrscheinlich die Major-Industrie heutzutage immer nur halt der optimale Partner. Ja. Mhm.
Weil die das einfach dann schnell rausgeben können oder einfach die Promo-Power dahinter haben.
Erstens einmal, wenn sie wollen, global die Power entwickeln können. Money is never an issue, was Marketing, Promotion, Kosten etc. betrifft. Es ist natürlich aber durch die Dominanz des Digital-Business natürlich auch heute ganz anders. Also so wie früher ist das nicht mehr. Aber wenn du an Ed Sheeran und solche Artists anschaust, siehst du schon, es funktioniert noch immer. Ne?
Ja.
Ist das gut? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ist es demokratischer jetzt? Ja, wahrscheinlich.
Okay.
Früher, wenn wir über diese Zeit reden, so bis Mitte der Nullerjahre, die Indies haben immer schon die schnelleren, kleineren, wendigeren Schiffe gehabt. Aber wenn du halt eine fette Straßenwalze von A nach B bringen willst, dann nimm ich den Tanker.
Mhm.
Der braucht zwar länger, aber die ist die einzige Möglichkeit, um das dorthin zu bringen. Ja. Mhm. Aber von dem darfst du für nicht erwarten, dass er schnell umdreht oder irgendwie, ich weiß nicht, rascher ist im Erkennen von Talents, Trends, was auch immer, als Indies. Mhm. Ja.